Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
So, es ist mal wieder soweit. Ich sitze im Auto, bin auf dem Weg zum geschätzten Kollegen Hendrik, werde ihn gleich wieder einsammeln. Und das heißt für dich, Marketing on the Road ist wieder am Start. So, ich biege jetzt gleich mal eben hier vorne noch ab, bin gleich auch vor der Tür. Wenn du dieses Format noch nicht kennst, einfach mal schauen. Bei uns auf dem YouTube-Kanal gibt es, glaube ich, auch was dazu und ansonsten auch in Podcast-Folge. Die Grundidee ist, dass ich auf dem Weg ins Büro eigentlich nur einen kleinen Schlenker fahren muss und dann kann ich den Hendrik einsammeln. Und wir nutzen die Fahrzeit im Auto als Arbeitszeit und schnacken ein bisschen. Und du hast das große Vergnügen, teilzunehmen. Und vorbildlich, der Hendrik steht schon an der Straße. Ich fahre mal kurz rechts ran. So, und dann geht's gleich los. Da brauchst du nicht mehr mich hören, sondern der Monolog ist vorbei.
Einen wunderschönen guten Morgen, Robin.
Guten Morgen, Hendrik. Hast du gut geschlafen?
Auf jeden Fall.
Ach, wunderbar. So, Kaffee-to-go-Becher hast du nicht dabei, aber das macht ja auch gar nichts. So, ich hoffe, du bist trotzdem frisch und munter. Bist auch gar kein Kaffeetrinker.
Ja, als alter Teetrinker habe ich das gar nicht. Tee ist schon intus, also wir können direkt losdüsen.
Ja, du, ich war die letzten Wochen wieder so viel unterwegs. Lustiger Fun-Fact, ich habe den teuersten To-Go-Becher der Welt, glaube ich, kennengelernt. Ich weiß nicht, ob es von der Welt ist, aber der mir bisher begegnet ist, auch für Tee geeignet. War, glaube ich, 80 Euro in der Basisversion. Ist aus Porzellan.
Okay, wer will das denn schleppen? Dann fällt das Handgelenk ab.
Vom Festhalten. Das ist gar nicht so schwer, aber fühlt sich sehr edel an. Aber darum geht es ja gar nicht. Also, okay. Ich war die letzten Tage auf jeden Fall viel unterwegs, habe irgendwie kaum Podcast gehört, kaum Business-Nachrichten gelesen. Ich hoffe, du hast dich irgendwie, hast du ein Thema mitgebracht, über das wir jetzt schnacken? Ansonsten wird das, glaube ich, eine sehr triste Folge.
Also ich habe tatsächlich was gelesen, wo ich mich mit beschäftigt habe und ein bisschen nachgrübeln musste. Und zwar stand jetzt so in der letzten Bitkom-Studie nochmal ein bisschen was drin zum Thema Hyperpersonalisierung in der Werbung. Warum das besonders gut funktioniert oder was auch so ein paar Statistiken dazu sagen. Ne? Das interessiert mich natürlich auch deine Meinung. Im Prinzip ist es so, dass da drin steht, 54% der Deutschen haben mindestens einmal schon ein Produkt gekauft, weil sie durch hyperpersonalisierte Werbung angesprochen wurden.
Bei Hyperpersonalisierung muss ich mal an so unangenehme Vertriebsgespräche denken, wenn jemand sagt so, Hendrik, also wie wäre das jetzt für dich, Hendrik? Also Hendrik, deine Meinung dazu, zu diesem Produkt, Hendrik, weil ich glaube, Hendrik, so, das ist gerade schon mein erster Impuls bei Hyperpersonalisierung. Kannst du ein bisschen mehr Kontext geben? Ich hoffe, du meintest nicht das.
Nee, also das auf jeden Fall nicht. Also das wäre sehr ungeschickte Werbung in diese Richtung. Es geht natürlich schon darum, das halt elegant zu verpacken. Ne? Aber ich meine, jeder hat jetzt seinen Spotify-Wrapped angeguckt oder muss ja nur einmal Netflix einschalten und ich kriege halt genau das immer ja angezeigt an Serien, was ich zukünftig gucken will. Und genauso ist es ja schon dann auch jetzt im Online-Shopping zum Beispiel. Ne? Ich habe plötzlich auf der Startseite von H&M und Co. habe ich meine Farben. Ne? Ich habe das, was mir gefällt und es ist halt wirklich diese Beeinflussung fast live durch vielleicht auch KI gestützt und so weiter, was mir alles vorgeschlagen wird, was ich dort bekomme. Und im besten Fall ja, befriedigt das ja auch mein Bedürfnis, weil es individuell auf mich zugeschnitten ist, was ich dort bekomme, was ja so früher ja nicht möglich war, wo einfach so breit gestreut wurde, jeder hat die Werbebotschaft trotzdem bekommen und heute gehen wir ja da immer feiner rein und das wird ja auch noch viel mehr werden in Zukunft. Ne? Und ich glaube, mein Gedanke dazu ist, dieses individueller, also immer individueller, immer passender angesprochen zu werden, das nimmt natürlich auch so ein bisschen diese Werbeblindness weg, dass du halt Werbung eigentlich ausblendest, weil du sagst, hey, das ist ja eigentlich genau das, was ich haben will und das passt immer besser zu dem, was ich vielleicht noch gar nicht selber gesucht habe.
Was ich spannend finde, du hast 54%, glaube ich, hattest du gesagt, also ja. Mehr als jeder Zweite. Woher wissen die Leute eigentlich, dass sie auf hyperpersonalisierte Werbung reagiert haben? Hast du da ein bisschen Kontext oder geht das aus der Studie jetzt nicht hervor?
Also die Studie ist relativ umfangreich. Es wurden natürlich verschiedenste Fragen an die Testzielgruppe da gestellt. Aber es sind zum Teil natürlich auch dann die Sachen auf Social Media, wo ich halt nochmal gezielt vielleicht auch einen zweiten oder dritten Touchpoint angesprochen werde. Ne? Es sind aber auch die Erlebnisse, die ich dann anders wahrnehme auf der Website, sobald ich geklickt habe, ne, weil natürlich dann auch da einfach viele Elemente an mich angepasst werden. Also nicht nur das Werbemittel vornherein, sondern auch dann bei dem Erleben, beim Konsumieren selbst.
Mhm. die spannendste Herausforderung, die ich dabei sehe, weil, also grundsätzlich glaube ich, ja klar, je passender das Produkt eigentlich zu meinem üblichen Kaufverhalten ist, umso ja, wahrscheinlicher ist, dass ich kaufe. Die größte Herausforderung, die ich dafür Unternehmen sehe, insbesondere wenn ich jetzt so in die deutsche Unternehmenslandschaft reinschaue, und wir gucken ja in viele Unternehmen auch etwas tiefer rein, ist die Dateninfrastruktur. Das heißt, ich kann ja nur hyperpersonalisieren, wenn ich auch irgendwo die Daten über meine Kunden, über meine Zielgruppe zentral an einer Stelle habe, auf diese zugreifen kann, um diese dann halt eben entsprechend für diese Personalisierung zu nutzen. Und mein Eindruck ist, und auch wenn ich halt eben sowohl mit größeren als auch mit kleineren Unternehmen spreche, dass nur sehr wenige darauf ansatzweise vorbereitet sind, weil sie noch Datensilos haben, dann liegen die CRM-Daten in anderen Systemen oder sind nicht komplett gematcht mit den ERP-Daten, den PIM-Daten. Und das brauchst du ja. Du brauchst ja all diese Informationen, um die Kampagnen dann auch automatisiert halt entsprechend auszusteuern. So, halte ich für eine große Herausforderung, beziehungsweise glaube, dass viele Unternehmen noch lange nicht an diesem Punkt sind.
Da sind wir uns auf jeden Fall einig, dass es eine große Herausforderung ist, das halt elegant zu lösen und dass es dann auch darüber hinausgeht, dass ich irgendwie im Newsletter mit Herr oder Frau angesprochen werde. Das soll auf jeden Fall Zielstellung sein. Ich denke, es gibt einige Unternehmen, die dort schon eine gute Richtung einschlagen, wie zum Beispiel Starbucks, die mir dann den Rabattcode für mein Lieblingsgetränk hat zuschicken, weil sie wissen, dass ich das gern trinke. Aber natürlich schaffen das bei weitem nicht alle Unternehmen so smooth zu lösen. Ich denke halt, es geht immer mehr in diese Richtung und ein großer Spagat wird auf jeden Fall sein, bei dieser ganzen Datenerhebung und irgendwie strukturierte Daten dann auch anzuwenden, dass der Nutzer sich halt nicht zu gläsern fühlt. Ja, ich meine, als das so losging, dass man dann irgendwie einmal nach dem Fahrrad gegoogelt hat und überall waren am nächsten Tag Fahrräder zu sehen, haben sich ja viele schon erschrocken, gesagt, das will ich gar nicht, das ist mir viel zu viel. Aber das halt so einzuweben, dass man sich nicht als der gläserne Nutzer fühlt, aber trotzdem individuell angesprochen wird, um auch so einen besseren Bezug vielleicht zur Brand zu haben, weil die mich wahrnimmt, weil die mir Wertschätzung entgegenbringt, weil sie genau weiß, was ich mag. Ja, das ist ja ein Gefühl, was entstehen soll. Besser als das Gefühl zu sagen, oh, ich werde gestalkt.
Ja, ich glaube auch, dieses Stalking-Phänomen, jeder kennt es ja inzwischen auch. Ich vermute, die Leute haben sich da mehr dran gewöhnt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es da irgendwie auch aktuelle Statistiken, Studien zu gibt. Es sind wahrscheinlich ein paar, die da, sag ich mal, negativ drauf reagieren. Aber ich vermute, da ist in erster Linie eine Gewohnheit auch irgendwo eingetreten. Und ja, nochmal zurück zum Thema Daten, bevor wir auf das Thema Marke, das ist ja dann so ein bisschen mehr dein Steckenpferd auch gehen. Das Thema Daten und Datenerhebung ist da, glaube ich, halt eben auch ein ganz, ganz wichtiges. So, ich brauche, so wie dein Starbucks-Beispiel, ich brauche First-Party-Daten, beziehungsweise wird ja auch gerne gesagt, so die Zero-Party-Daten, wo die Kunden wirklich aktiv eingeben, was sie interessiert. Also wenn du dann irgendwie bei Starbucks dich in der App anmeldest und sagst, das ist mein Lieblingsgetränk, so, das sind Zero-Party-Daten, weil die gehören nur dir und die sind von den, Nutzerinnen und Nutzern so persönlich eingegeben worden. Und diese Erhebung von den First-Party-Daten, also was auf der Webseite dann halt eben auch passiert, den Zero-Party-Daten, wo die Leute aktiv Sachen eingeben, auch da hinken noch einige Unternehmen hinterher. Und das halt eben dann auch zu vernetzen, dass ich die Daten aus der App und der Webseite kombiniere, am besten Online- und Offline-Daten, damit wir die Komplexität noch richtig hoch machen, das alles zusammenzuführen. Ja, einige Unternehmen machen das schon richtig, richtig gut. Bei anderen viel Luft.
Ja, aber ich denke mal, da trennt sich dann vielleicht auch die Spreu vom Weizen. Ne? Ich meine, wer da jetzt seine Hausaufgaben macht und das halt auf die Kette kriegt, der hat dann vielleicht die Nase vorn zu sagen, okay, ich kann schon weiter vorne irgendwie angreifen. Den Vogel schießt meiner Meinung nach Amazon ab. Die haben sich ja 2014 schon ein Patent sichern lassen, dass sie halt wirklich mit so Predictive AI irgendwie arbeiten, zu sagen, sie schicken dir was zu, bevor du weißt, dass du das eigentlich gerne bestellen wollen würdest. Ja? Du kannst dann noch entscheiden, ob du es behältst oder zurückschickst. Aber da wird ja noch mal viel früher halt angegriffen, zu sagen, okay, was könnte jetzt für dich ein neues Smartphone sein, ein neues Gadget, irgendein Alltagshelfer, den du brauchst.
Es gab doch mal mit vor Ewigkeiten mit Sylvester Stallone so einen Cyber-Action-Film, wo Pre-Crime gab es, glaube ich, wo sie halt eben Verbrechen vorhersehen konnten, um sie dann im Vorfeld wurdest du schon inhaftiert, bevor du das Verbrechen begangen hast. So,
genau, und jetzt mal dann was. Ja, ich weiß auch nicht, war das Minority Report oder irgendwie so ein, ja. Diese Rede, ich weiß ja auch nicht,
Judge Dredd war es, so.
Also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, dass, das ist halt auf jeden Fall ziemlich spooky und da müssen die Daten noch nicht erfasst sein, sonst sind sie unschnell unschuldig im Knast. Und ich meine, im Marketing jetzt passiert ja nichts, ne? Du kriegst dann halt die falsche Werbung ausgespielt im schlimmsten Fall und das Unternehmen verbrennt Werbegeld.
Ja, Thema Markenerlebnis, du sagst jetzt, also, ne, es wird die falsche Werbung ausgespielt. Oder je individueller die Werbung ist, umso weniger konsistent ist ja vielleicht auch meine Werbebotschaft. Und das ist ja auch so bei diesem Thema Marke immer so dieses Thema Konsistenz. Also eigentlich immer die gleichen Botschaften auch, wofür wir stehen, wofür wollen wir wahrgenommen werden. Immer die gleichen Botschaften ja in die Köpfe reinzutackern. Das wird dann doch auch zunehmend schwieriger.
Ja, also im Prinzip ist das natürlich dann ein Mittel, um als Marke konsistent zu bleiben. Ne? Und
es ist ein Mittel, um konsistent zu bleiben, wenn jeder eine andere Werbung von mir sieht. Oder wie meinst du?
Nee, also es ist ein Weg, konsistent zu bleiben, in den größten gemeinsamen Nenner zu sagen, ich spreche immer in dieser Tone of Voice, ich gehe immer so rein in die Aussendung meiner Werbemittel, aber passe halt nur das individuell an, um das Erlebnis, um die dedizierte Anpassung und Personalisierung in der Werbung halt auch so voranzutreiben, dass ich den Nutzer halt eigentlich noch happier mache. Weil wenn in meinem Markenkern vielleicht drinsteckt, dass ich besonders auf Augenhöhe und wertschöpfend mit dem Konsumenten im Einklang sein möchte, dann steigert es ja eigentlich noch meine Markenkonsistenz oder ich bleibe dabei, ich drücke ihn noch stärker aus, anstatt halt zu sagen, ich gehe halt wirklich mit der breiten Flinte und es kriegen dann irgendwelche Android-User iPhone-Clips ausgespielt, jetzt mal als Beispiel. Das ist natürlich dann einfach was, was die Marke noch besser macht in der Wahrnehmung von dem Nutzer, weil der Nutzer sich verstanden fühlt. Und ich glaube nicht, dass der Bruch passiert, dass du dann halt wirklich unterschiedliche Markenbotschaften hast, ne? Dass dann die Marke sagt, okay, bei dir gehe ich mit einer lauten Ansprache rein, bei jemand anders mit einer leisen. Ich glaube, das muss konsistent bleiben. Ne? Es geht halt wirklich um die Features, um die Bedürfnisse einer Dienstleistung, des Produkts, was wir personalisieren müssen, damit der Nutzer sich mehr abgeholt fühlt und dann auch schneller kauft.
So, und jetzt haben wir, die Beispiele waren ja eher B2C-lastig jetzt bisher. Also du hattest H&M oder Fashion dann allgemein genannt, du hast Starbucks als Beispiel genannt. So, und jetzt überlege ich gerade mal, so Hälfte unserer Kunden, B2Bler, reden wir ja auch gerne drüber. Können wir das da auch mit einsetzen? Ich spiele es gerade mal gedanklich durch, aber du sagst du erstmal was dazu.
Ja, also ich denke vor allem halt, was so das generative KI-Thema angeht, ne? Wenn wir dann Richtung Videos oder Werbemittelerstellung denken, dass dann halt eine Firma oder ein Kontakt nochmal mit seinem Problem vielleicht besser abgeholt wird. Ne? Dass man dann auch eine die Echtzeitanpassung von Werbeanzeigen einfach erlebt, um zu sagen, ich stelle in der Werbeanzeige dar, was ist dein Problem und direkt darf ich die Lösung zu bieten. Und meist ist ja eine B2B-Lösung für verschiedene Zielgruppen, aber wenn ich die Zielgruppen dann nochmal dadurch personalisiert kriege und segmentiert kriege in der Ansprache, habe ich auch schon wieder einen Win, weil der User sich eventuell besser abgeholt fühlt, anstatt total das falsche Szenario einmal vorgelebt zu bekommen in einem Display-Ad.
Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel dann eine E-Mail rausschicke an Leute bei mir im CRM und da ist dann ein Video drin, wo jemand was erklärt und da wird dann halt eben der Unternehmensname genannt, weil wir das genauso runterbrechen können. Meinst du das jetzt mit KI-Einsatz im Video zum Beispiel?
Also das wäre jetzt so das Mindeste, ne? Aber dann halt wirklich auch, um vielleicht die Branche zu treffen oder halt zu sagen, okay, was hat der Mitarbeiter X in Branche Y gerade für eine Herausforderung zu lösen, wenn wir das halt auch schon ein bisschen mit aufgreifen, einfach sagen, ey, wir wissen, da ist dein Painpoint und wir kamen dafür eine Lösung. Und das sieht halt auch dann nur der, der wirklich das Problem hat und nicht noch 100 andere, die sagen, oh, juckt mich nicht, weil das Problem habe ich gerade gar nicht. Ich glaube, dann kommen wir nochmal auch im B2B ein ganzes Stück nach vorne.
Ja, ich meinte so wirklich ganz granular, dass, also dann kriegst du eine Mail von irgendeinem Dienstleister oder Technologieanbieter und sagst, hey, da ist ein Video dann drin und da ist da ein Sprecher, der halt eben sagt so, hey, für dich, Henrik Unger von Morefire, ihr in der Branche Agenturen, ihr kennt wahrscheinlich dieses Problem. Also so hyperpersonalisiert meine ich das, weil also du brauchst das Video dann nicht für deine 1000 Kontakte im CRM zu machen, sondern einmal und dann wird das adaptiert.
Ja, also so eine Mischform kann natürlich dann auch hilfreich sein. Man kann ja da von verschiedenen Stellen angreifen, aber ich glaube, da ist eine Menge Musik drin, man kann da in vielen Fällen was machen und ich glaube, in den nächsten Jahren wird das auch immer noch stärker eingesetzt werden.
Apropos Musik drin, bevor hier Musik von hinten kommt, weil ich gerade die Zufahrt zur Tiefgarage blockiere. Wir sind schon gerade, war mal wieder sehr kurzweilig. Wir sind wieder im Büro angekommen und bevor wir dann hier in die Tiefgarage fahren oder jemand uns dazu auffordert, sage ich schon mal, also Hyperpersonalisierung, sehr spannendes, sehr gutes Thema. Datenvoraussetzungen in vielen Fällen leider noch nicht gegeben. Also da müssen auch viele die Hausaufgaben machen. Wer damit schon angefangen hat, kann, glaube ich, da auch echt coole Sachen machen, die dann auch einfach zu besseren Conversion Rates führen, egal ob B2B oder B2C. Ist das ein treffendes Fazit? Was sagst du?
Das ist ein sehr treffendes Fazit. Jetzt höre ich schon Hupen. Ich glaube, wir müssen rein.
Okay. In diesem Sinne, liebe Hörer, danke für, dass du uns an der Fahrt begleitet hast. Und wir müssen jetzt mal ins Büro gehen und wir hören uns in Kürze. Ciao, ciao.
Ciao.